So, guten Morgen, liebe Gemeinde. Jetzt bin ich's mal wieder seit langer Zeit. Ja, ich habe tatsächlich wieder ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht für die Predigten. Es war jetzt doch schon ein bisschen mehr als ein Monat. Jetzt habt ihr mich aber wieder regelmäßiger, wieder zweimal im Monat. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Vorteil für euch ist, aber das werden wir sehen. Gut, wir haben Winterzeit. Es wird wirklich kalt. Speyer ist nicht so, wie wir es kennengelernt haben. Eine blöde Zeit, um nach Speyer zu ziehen, aber wir machen das Beste draus. Und es ist ja auch Adventszeit. Und Adventszeit ist natürlich was Tolles. Adventszeit, die Ankunftszeit des Herrn. Wir gehen auf Weihnachten zu. Da es in dieser Zeit besonders kalt ist draußen, und da es besonders schön ist, wenn man sich im Winter so schön warm in einer Decke kuscheln kann und vielleicht vor einem Kaminofen sitzen kann, machen wir das jetzt mal bildlich. Das heißt, ihr müsst euch das jetzt einfach mal vorstellen. Ich weiß, hier drin ist nicht wahnsinnig warm, aber ihr stellt euch jetzt einfach vor, das ist jetzt so ein schöner Kaminofen. Dann haben wir vielleicht noch eine heiße Tasse, Kakao in der Hand. Und was fehlt da noch? Eine Geschichte natürlich. Also ich bin jetzt der Geschichtenonkel. Erinnert sich der ein oder andere dran, ich habe die Geschichte mal ganz kurz in einer Predigt angerissen, aber heute werde ich sie euch mal versuchen, ganz zu erzählen. Es war entsetzlich kalt und der Abend, der dunkelte bereits. Es war der letzte Abend im Jahr und in der Finsternis und der Kälte der Straßen war ein kleines Mädchen, das hatte viel zu große Pantoffeln von ihrer Mutter, die schon längst gestorben war, noch an den Füßen gehabt, die sie aber schon wieder verloren hatte, ist über die Straße gerannt und war letzten Endes barfuß unterwegs. Sie hatte in ihrem Schurz ein Bund Zündhölzer, die sie verkaufen sollte auf der Straße. Es ging also mit ihren nackten, zierlichen Füßen, die mittlerweile schon ganz blau vor der Kälte waren, über die Straßen. Aber niemand kaufte ihr die Zündhölzer ab und niemand hat ihr Almosen gereicht. Hungrig und frostig schleppte sie sich also weiter und ist schon ganz verzagt und eingeschüchtert. Die Schneeflocken fallen auf ihr langes, blondes Haar, aber über das macht sie sich auch keine Gedanken mittlerweile mehr. Aus allen Fenstern strahlen herrliche, helle Lichter, weil wir sind ja in dem Fall in der Nachweihnachtszeit, also Weihnachten ist immer noch präsent. Und es verbreitet sich Geruch von köstlichem Gänsebraten. Der Silvesterabend naht. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, der so ein bisschen hervorsteht, setzt sich das kleine Mädchen nieder, um ein bisschen vor der Kälte Schutz zu kriegen und hofft, dass sie vielleicht doch noch irgendwelche Zündhölzer verkauft. Aber es passiert nichts. Niemand kommt nach Hause zu gehen, traut sie sich auch nicht, weil dann wird sie wahrscheinlich auch nur Schläge von ihrem Vater bekommen. Und zu Hause ist auch nicht wirklich doll, weil das ist ja nur das bloße Dach und der Wind pfeift durch und man hat es versucht mit irgendwelchen Lumpen zu stopfen, aber es ist alles nicht wirklich toll. Sie überlegt sich, ob sie doch wohl ein kleines Zündhölzchen anzünden könnte, damit es einfach ein bisschen wärmt. Und gesagt, getan, sie reibt es an der Wand entlang und ach, wie das schön hell und gleich warm macht. Sie versucht auch ihre kleinen Füßchen daran zu wärmen. Und es brennt so schön. Aber bald ist es auch wieder aus. Und sie macht ein neues Zündhölzchen an. Sie hat ja noch ein paar. Dann geht es ihre Fantasie mit ihr durch. Sie sieht durch die Mauer des Hauses durch und stellt sich vor, wie da ein Gänsebraten ist, wie die Gans schon auf sie zugewatschelt kommt und wie die Leute sich alle freuen und wie es ihnen gut geht, da geht auch dieses Zündholz aus. Sie zündet ein neues an und sie sieht den herrlichsten Weihnachtsbaum, den sie jemals gesehen hat. Er war noch größer und noch schöner als den sie bei dem reichen Kaufmann durch das Fenster gesehen hatte. Überall waren Lichter an dem Weihnachtsbaum. Und sie streckte ihre Hände in die Höhe. Doch da erlosch auch dieses Schwefelholz. Die Weihnachtslichter schienen in die Höhe zu steigen und dann hat sie erkannt, dass es doch die Sterne waren. Da fiel ein Stern wie ein Feuerstreifen vom Himmel. Da erinnerte sie sich an ihre Großmutter, die gesagt hat, jetzt ist ein Mensch gestorben. Denn immer wenn ein Stern vom Himmel fällt, also ein Sternschnuppe, dann geht ein Mensch zu Gott. Die alte Großmutter war die einzige, die sie freundlich behandelt hat. Sie war auch schon längst tot. Sie strich wieder ein Zündholz an. Großmutter, rief die Kleine, nimm mich doch in deine Arme, ich will bei dir sein. Schnell strich sie den Rest der Zündhölzer an, ein ganzes Bündel. Und die Großmutter war noch größer, als sie jemals in Wirklichkeit war. Und so schön, so groß war die Großmutter nie gewesen. Sie nahm das kleine Mädchen auf den Arm und sie schwebten empor im Glanz und in Freude. Kälte und Hunger waren weg auf einmal und sie war bei Gott. Aber im Winkel am Haus saß in der kalten Morgenstunde am nächsten Tag das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit einem Lächeln im Mund. Tot, erfroren, am letzten Tage des alten Jahres. Der Morgen ging auf und die Menschen gingen vorbei und man sagte sich, sie hatte sich wohl wärmen wollen. Niemand wusste, was sie Schönes gesehen hatte, in welchem Glanz sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war. Ich weiß nicht, wer es kennt von euch, das Märchen von Hans Christian Andersen. Meine Frau mag es gar nicht, weil sie gemeint hat, es ist so traurig. Und als Kind versteht man es doch so schlecht. Passt jetzt aber vielleicht auch ganz gut zu dem Thema, mit was Rainer vorher angesprochen hat, was ich ja erst heute Morgen mitgekriegt habe. Aber ich will noch auf was anderes hinaus. Für das Mädchen war ihr Licht das Liebste und Teuerste, was sie besaß. Sie hatte nichts, sie hatte keine Schuhe, sie hatte nur die Zündhölzer, die sie eigentlich verkaufen sollte. Das Mädchen war nun bei Gott. Licht und Gott. Was hat das miteinander zu tun? Rainer hat es schon gesagt, gucken wir in Johannes 8, da steht, ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist also das Licht der Welt. Lasst uns für dieses Thema mal etwas weiter zurück in der Bibel gehen, und zwar ins Alte Testament zu dem Propheten Jesaja. Ich weiß nicht, wie ihr so mit Propheten habt, die sind manchmal mitunter schwer zu verstehen. Also dieser Abschnitt ist uns doch relativ zugänglich und ihr kennt ihn wahrscheinlich, weil er doch irgendwie auch viel mit der Adventszeit zu tun hat. Wir schauen uns ab Kapitel 8, Vers 23 fortfolgende an. Doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Wurden früher auch das Land Zebulon und das Land Naphtali gedemütigt, so wird später das Gebiet der Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordan zu Ehren kommen. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht, und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Jesus ist das Licht der Welt. Okay, jetzt habe ich euch schon die Antwort darauf gegeben. So macht man es ja eigentlich im deutschen Kontext nicht. Man versucht ja erstmal hinzuleiten. Aber wir zäumen das Pferd erstmal von hinten auf. Und wie gesagt, wir sind in der Adventszeit. Da muss ja letztlich alles irgendwie mit Weihnachten und mit Jesus zu tun haben. Von dem her werdet ihr wahrscheinlich selber drauf gekommen. Lasst uns aber jetzt den Bibeltext nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Wir fangen vorne an. Und bevor wir uns direkt reinstürzen, nochmal ein bisschen was, wie gesagt, zu dem ominösen Propheten. Oder in dem Fall ist es ja Jesaja, ihr wisst, wie er heißt. Einfach Hintergrund, geschichtlicher Hintergrund. Ihr wisst, ihr kennt die zwei wichtigsten Könige im Alten Testament, und zwar einmal König David und sein Sohn Salomo. Und nach diesen Königen wurde das alte Israel geteilt. Also dort haben sie sich dann irgendwie nicht mehr so richtig einigen können. Es gab ein Nordreich und es gab ein Südreich. Das Nordreich hat den Namen Israel bekommen und das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Prinzipiell war das Nordreich das Schlimmere von beiden, hat eigentlich fast nur gottlose Könige gehabt. Im Südreich gab es auch ein paar gute, also alle nachfolgenden nach Salomo dann. Wie ihr vielleicht auch wisst, nimmt es mit beiden Reichen ein Ende. Zuerst mit dem Nordreich, wahrscheinlich wohlverdient aus Gottes Sicht, letztlich aber auch mit dem Südreich. Im Nordreich werden die Juden nach Assyrien deportiert und im Südreich nach Babylon. In dieser Zeit wirkt auch unser Prophet hier, Jesaja. Und zwar in der Zeit ca. 740 bis 700 vor Christus. Also die Zeit geht rückwärts und immer weniger. Das heißt, da ist dann schon mit dem Nordreich nicht mehr so viel, sondern das Südreich ist noch vorhanden. Jesaja ist also ein Prophet für das Südreich. Und genau in dieser Zeit, in der Jesaja wirkt, über diese Zeitspanne handeln die ersten 39 Kapitel des Jesaja-Buches. Alles Weitere sind dann auch wieder Prophetien, die weiter in die Zukunft reichen, aber wir wollen heute uns einfach nur mal mit dem kleinen Ausschnitt, mit dem Anfang beschäftigen. Zur Zeit Jesajas wird Juda, also das Südreich, gleich mehrfach bedroht, und zwar von Syrien, Assyrien und, sei das nicht genug, auch noch von seinem Bruder, dem Norden, zwar von Israel, also als es noch vorhanden war. Im Buch Jesaja geht es prinzipiell abwechselnd immer um Gericht und um Hoffnung. Also im Prinzip auch das, was wir in diesem Märchen gesehen haben, es kommt ein Hoffnungsschimmer auf mit jedem Zündhölzchen und die Hoffnung wird wieder zunichte gemacht. Es gibt wieder ein Gericht bei Jesaja und es gibt wieder Hoffnung. Die Hoffnung, zu der Jesaja natürlich sein Volk führen will, die geht seinem Dafürhalten nach immer über den Umweg des Gerichts. Deshalb wechselt sich wahrscheinlich auch der Prophet immer ab mit Hoffnung und Gericht. Schlimme Zeiten wirken, dass sich das Volk am Ende wieder auf das Wesentliche, und zwar auf Gott, besinnt. Das können wir vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Oder zumindest ich kenne das aus meinem Leben. Die schwierigsten Zeiten im Leben sind die, wo man wirklich sich nur noch auf Gott verlassen kann. Da, wo man dann wieder merkt, dass es das Einzige was hält, das Einzige, was trägt. War damals anscheinend nicht viel anders. Gerade kurz vor unserer Bibelstelle, die wir hier gerade gelesen haben, geht es also um eine schlimme Zeit. Ja. Dunkelheit, Verzweiflung, wie in dem Märchen. Jetzt stellt euch diese Situation einmal vor. Versucht euch in diese Situation von diesem Mädchen reinzuversetzen. Versucht euch vielleicht ja eine Situation reinzuversetzen, in der es ähnlich ist. Oder noch schlimmer, totale Dunkelheit, totale Hoffnungslosigkeit. Hast du dich schon mal so gefühlt? Wie müssen sich Menschen im Angesicht des Todes fühlen, wenn alles um sie herum nur noch aussichtslos scheint? Wie muss sich beispielsweise der Theologe Dietrich Bonhoeffer im Angesicht des Todes in seinem Kerker gefühlt haben? Und er hat es dennoch geschafft, ein Lied zu dichten von guten Mächten. Kennt ihr wahrscheinlich. Er hat auf seine Hinrichtung gewartet. Wie müssen sich die Menschen damals auf der Titanic gefühlt haben, kurz bevor sie untergegangen ist? Als sie gewusst haben, dass es nicht mehr genug Rettungsboote gab, konnten sie entweder gleich ins Wasser springen oder warten, bis das Schiff langsam untergeht und dann erfrieren. Hoffnungslosigkeit, Dunkelheit. Aber dabei soll es nicht bleiben. Zumindest wenn es nach dem Prophet geht und natürlich wenn es nach Gott geht. Wir hören jetzt hier von zwei Namen, Zebulun und Naphtali, und diese stehen für das Nordreich. Das Nordreich existiert also ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr und die Bewohner von Juda können es nicht fassen. Sie sind doch irgendwo Gottes auserwähltes Volk. Wie kann er sie jetzt im Stich lassen? Wie kann diese Hoffnungslosigkeit zustande kommen? Doch der Prophet hat eine Botschaft für sie. Diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Genauso wie das Mädchen im Märchen nicht für immer in der Dunkelheit umherirrt, hat auch für das Volk Israel das Schrecken irgendwann ein Ende. Wurden früher das Land, jetzt kommt Zebulun und Naphtali gedemütigt, so wird später das Gebiet der Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordan zur Ehre kommen. Okay, Zebulun und Naphtali, sagt wahrscheinlich den wenigsten von euch was. Es geht um das Gebiet des Nordreiches. Und es geht anscheinend um ein Gebiet von Menschen, die Gott nicht kennen. Und es geht um irgendeine Straße an einem Meer. Und es geht darum, dass wieder Hoffnung aufkeimt. Es soll wieder zu Ehren kommen. Also wie soll dieses Nordreich, das gar nicht mehr existiert, eigentlich zu Ehren kommen? Kurz zu dieser Straße, das war wohl eine der wichtigsten Handelsrouten von Ägypten nach Syrien. Und sie heißt Straße am Meer oder Via Maria. Wie kommen nun diese Gebiete, also auch die Gebiete von den Völkern, die Gott nicht kennen, wieder zu Ehren? Und was ist damit gemeint? Wenn wir jetzt viele hundert Jahre weiter nach vorne blättern, in der Zeit nach vorne gehen, weiß jemand, in welchem Gebiet Jesus hauptsächlich gewirkt hat? Also er ist ja so ein bisschen hin und her gependelt. Bitte? Galiläa, genau. Und das wäre jetzt vom Gebiet? Nordreich, genau. Also Jesus ist tatsächlich von oben, See Genezareth, ist er da so runtergelaufen bis Jerusalem. Und Jerusalem ist ja quasi ganz am oberen Zipfel des Südreiches. Und bisschen rundherum ist noch Bethlehem, wo er geboren wurde. Also genau dieses Gebiet, was der Hoffnungslosigkeit einhergegeben wurde, ist 700 Jahre später, oder ja, ungefähr, wieder total in der Hoffnung. Jesus, das Licht, wurde dort geboren und wirkt dort. Was für ein Zufall, wohl kaum. Auch wir sitzen heute hier in einer Kirchengemeinde und auch wir sind wahrscheinlich nicht zufällig hier. Alles ist Teil von Gottes Plan und alles geht auf die Anfänge zurück. Gott wusste damals schon bei Jesaja, was er vorhatte. Gott hat es mit Jesus zur Erfüllung gebracht und Gott hat sogar darüber hinaus gewirkt. Er hat die Nationen, die Gott nicht kennen, erreicht oder damals nicht kannten und er wirkt immer noch. Was für ein Grund zur Freude, was für eine Hoffnung. Hoffnung, Verzweiflung, Licht, Dunkelheit. Wir sind beim Licht. Dem Licht, das sich immer weiter ausbreitet und wie gesagt auch heute noch weiter ausbreitet. Jesus ist das Licht der Welt, haben wir gesagt. Und dieses Licht breitet sich immer weiter aus. Wir gehen weiter im Text. Das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Auf einmal merkt man die Hoffnung. Das Mädchen, das die Zündhölzer anstreicht, sieht ein helles Licht. Es will es ergreifen. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Das Land, das eigentlich hoffnungslos ist, über ihm scheint dieses Licht. Kommt euch eigentlich dieser Vers irgendwie bekannt vor? Ich wiederhole es nochmal. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, also ich meine es nicht von Jesaja, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Kommt es irgendjemand bekannt vor? Irgendwo anders noch, aus einer anderen Stelle?
Die Hirten.
Bitte?
Die Hirten,
ja, genau. Also wir sind wieder im Neuen Testament. Und zwar ist es Matthäus Kapitel 4. Und zwar wortwörtlich. Also genau das, was in Jesaja gesagt wird, wird im Neuen Testament wortwörtlich aufgegriffen. Okay, wir haben eine andere Sprache. Im Neuen Testament haben wir Altgriechisch. Im Alten Testament haben wir Hebräisch, aber es wird genauso aufgegriffen. Dem Schreiber des Evangeliums im Neuen Testament ist es also wichtig, dass wir genau verstehen, was damals sicherlich niemand verstanden hat oder hätte erahnen können. Jesus ist das Licht der Welt. Vielleicht hat man damals gedacht, ja, es wird ja von einem davidischen König irgendwie geredet, wer könnte es sein? Hiskia ist ein König im Südreich, der Gutes tut, ein guter König. Vielleicht hat man gedacht, er ist es, er ist dieser Versprochene, von dem wir hier weiter in den Versen hören. Aber wir wollen einfach mal weiter lesen, weiter hören und gucken, was wir da für eine Antwort am Ende finden. Nun lesen wir, dass Gott in Vers 2 sein Volk wieder groß machen will. Wie damals hat es mich irgendwie daran erinnert, als Mose das Volk durch die Wüste geführt hat. Sie haben sich unglaublich nörgelnd verhalten, sie waren undankbar und sie waren ungläubig, bis zu dem Punkt, dass sie sich einen eigenen Götzen gemacht haben. Gott hatte, und Mose sowieso, die Schnauze gestrichen voll. Und hat gesagt, Schluss damit. Aber Gott kann nie hinter seine Versprechen zurückgehen. Insofern war auch da nicht wirklich Schluss, sondern die nachfolgende Generation durfte dann in dieses gelobte Land eintreten, was Gott versprochen hat. Gott hat dann dort das Volk wieder gemehrt. Gott hat das Volk gemehrt. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Gott lässt es zu, also irgendwie immer wieder, dass wir in die tiefsten Abgründe fallen und nur deshalb, damit er uns wieder emporheben kann. Und warum tut er das? Warum hebt er uns wieder empor, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben? Gnade. Alles reine Gnade. Und was tut Gott als nächstes? Er zerbricht das Joch unserer Peiniger. Weiß nicht, vielleicht wisst ihr, wie so ein Joch aussieht? Also vielleicht die irgendwas mit, weiß ich, bäuerlicher Landwirtschaft zu tun haben, viel mehr als ich, aber das liegt ja so auf dem Rücken, da können so die Ochsen eingespannt werden. Heute gibt es das wahrscheinlich nicht mehr und dann wird der Pflug hinterhergezogen und das Joch dient dazu, dass sie nicht abhauen können. Das heißt, der Treiber treibt sie vorwärts, sie können nicht abhauen, sie haben diese Last fortwährend auf ihrem Nacken sitzen. Und was macht Gott? Er zerbricht diese Last. Was ist unser Joch? Unser Joch ist diese Dunkelheit. Also, okay, wir sind jetzt wieder in der bildlichen Ebene. All die Ecken, die wir nur allzu gern verbergen. Die Menschen, die wir wieder mit unseren Gedanken getötet haben. Oder diejenigen, denen gegenüber wir uns falsch verhalten haben. Oder einfach nur unsere weiße Weste, die nur äußerlich weiß zu sein scheint. Die Fassade, die wir für unsere Mitmenschen versuchen aufrechtzuerhalten, obwohl es in uns drin ganz anders aussieht. Aber hoffentlich merkt es keiner. Oder vielleicht ist es zuallererst dieses Joch unsere Suche. Unsere Suche nach dem einzig Wahrhaftigen in unserem Leben. Der ersten Liebe, die wir nicht verlassen sollen. Was bewirkt also dieses göttliche Licht, das Licht der Welt? Es befreit uns. Es breitet sich aus, haben wir gesagt. Und was tut es noch? Es befreit uns. Es befreit uns von der Last, von der Dunkelheit, von dem Joch. Und jetzt passiert etwas Unerwartetes. Nachdem wir gehört haben, dass die marschierenden Stiefel und die blutgetränkten Mäntel und was auch immer noch in diesem Bild alles passiert, fragen wir uns nun, wie geschieht das? Die Antwort in Vers 5 lautet aber nicht, dass irgendein unbezwingbarer Mister Universum mit seiner unbändigen Kraft alles Böse mit einem Fingerschnipp wegschnippt. Und nein, ich rede nicht von Arnold Schwarzenegger, sondern wir werden ganz, ganz anders befreit. Ganz anders und ganz leise. Denn uns ist ein Kind geboren, hören wir. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Okay, komische Rettung, aber das ist Gottes Plan. Wie befreit uns nun dieses Kind, dieser Jesus, dieses Licht der Welt? Und vor was befreit er uns? Also irgendwie funktioniert es, indem wir an dieses Kind glauben, an Gottes Rettungsplan, den er anscheinend schon 700 Jahre zuvor oder seit Anbeginn der Zeit schon hatte. Dieser Rettungsplan der Menschheit in Form eines einfachen Babys. Und in der Adventszeit kommen wir Weihnachten immer näher. Wir vergegenwärtigen uns dieser Zeit, in der das Baby geboren wird. Darum geht es doch an Weihnachten. Wir feiern die Tatsache, dass Gott seinen lange gehegten Plan, den wir gelesen haben oder den wir jetzt lesen, nun endlich Wirklichkeit werden lässt. In Apostelgeschichte 4 heißt es, Jesus Christus, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Gehen wir weiter. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Wow, das ist jetzt schon eine starke Nummer. Aber fangen wir vorne an. Wunderbarer Ratgeber. Also dieses Kind ist ein wunderbarer Ratgeber. Diese Namen, die da so folgen, die aufgezählt werden, sind keine gewöhnlichen Namen, sie sind königliche Namen. Sie sind Namen einer Intronisierung. Wunderbarer Ratgeber, er ist der weise Gott. Und dann kommt es, starker Gott. Dieses Kind wird als starker Gott bezeichnet. Also reden wir noch von Hiskia, reden wir noch von irgendeinem Menschen, einem gewöhnlichen König? Nein, wir reden von Gott. Wir reden von Jesus. Ewiger Vater, der Vater, der seit Anbeginn der Zeit existiert bis in alle Ewigkeit. Friedensfürst. Das Kind wird ewigen Frieden bringen. Zuerst in unseren Herzen und letztlich überall. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Seine Herrschaft ist groß und sein Reich wird endlos sein. Das ist das, was wir schon mal gehört haben mit dem Reich Gottes, wo wir irgendwie schon drin sind, schon jetzt, aber doch noch nicht ganz. Es ist quasi da, aber wir nehmen es immer nur teilweise wahr. Aber es ist ewig. Und das Kind ist Nachfolger dieses Königs, dieses davidischen Königs. Kurze Anmerkung, vielleicht fragt ihr euch irgendwie mal, das habe ich mich mal gefragt, wieso ist eigentlich Jesus irgendwie Nachfolger von David, weil diese sogenannte Genealogie, die da steht im Evangelium, die wird ja von Maria aus, von Josef aus beschrieben. Und Josef ist ja im Prinzip sozusagen nicht der biologische Vater von Jesus. Also was bringt es dann davon zu reden, dass Jesus quasi in der Nachfolge steht, wenn Josef in dieser Nachfolge steht? Bei Jesus ist es noch viel besser. Alle anderen Könige sind in der Nachfolge von David und was auch immer davor war und Abraham und so weiter und so fort. Und sie müssen immer von Gott adoptiert werden und sozusagen mit hineingenommen werden. Aber bei Jesus ist es umgekehrt. Jesus ist Gott. Er wird rein adoptiert sozusagen oder hineingenommen in diese menschliche Linie. Also er übersteigt das. Er ist quasi schon, er muss nicht in die göttliche Linie hinein adoptiert werden. Also es ist nur so ein kleiner Punkt, den ich spannend fand. Darum geht es an Weihnachten. Das Licht der Welt ist gekommen. Das Licht ist da. Es breitet sich aus. Es befreit uns und es ist da. Das Mädchen mit den Zündhölzern ist auf der Suche nach Rettung. Es zündet ein Licht an und das Licht ist das Schönste, was es erfahren kann. Das Licht breitet sich aus bis hinter die Hauswand, bis in den Himmel. Das Licht befreit das Mädchen von Angst, Kälte und Einsamkeit. Das Licht ist Wirklichkeit. Das Licht ist da. Das Mädchen ist am Ende mit einem Lächeln auf den Lippen bei Gott. Jesus ist dieser Gott, der starke Gott. Jesus ist das Licht der Welt. Amen. Amen.